Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Wir sind
Martina Lackner
und Nils Schmidt. Was erwartet Sie in dieser und den kommenden Folgen?
Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir das Demokratieverständnis stärken, Demokratieverdrossenheit abbauen und Werbung für die Staatsform machen, die wir für die einzig zukunftsfähige halten, dass sie alle Menschen berücksichtigt und nicht nur die Lauten, Starken, Radikalen oder Reichen.
Dazu haben wir Gäste aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, von Organisationen und Verbänden, aber auch aus der Politik eingeladen, sich mit uns über Demokratie, Demokratiemüdigkeit, ihr Verständnis von Demokratie und anderen Staatsformen zu unterhalten. Doch bevor wir anfangen, ein paar Worte zu uns. Martina Lackner ist Psychologin, Autorin und Consultant. Ihr Fokus liegt darauf, Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Eigenmacht zu stärken, machtvolle Netzwerke aufzubauen und ihre Position durch gezielte PR- und Kommunikationsstrategien sichtbar zu machen. Ihr Ziel ist es, auf gesunde Art und Weise Menschen zu Macht und Erfolg zu verhelfen.
Nils Schmidt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Vorstandsmitglied des 1918 gegründeten Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte und überzeugter Europäer und Demokrat. Demokratieverdrossenheit und die daraus resultierende Diktatur hat dazu geführt, dass der Vorgängerverband des DFK während der Herrschaft der Nationalsozialisten zwangsaufgelöst wurde. Das darf nie wieder geschehen.
Wir freuen uns, in dieser Folge Maria Rauch-Kallert begrüßen zu dürfen.
Frau Rauch-Kallert ist österreichische Unternehmerin, Unternehmensberaterin sowie Politikerin der Österreichischen Volkspartei. In ihrer politischen Laufbahn war sie in mehreren Bundesregierungen Ministerin und zuständig für die Fachbereiche Umwelt, Gesundheit, Jugend, Familie und Frauen.
Herzlich willkommen, Frau Rauch-Kallert. Schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Rauch-Kallert, meine erste Frage. Wie beurteilen Sie die aktuelle oder den aktuellen Zustand der Demokratie in Deutschland, Österreich und Europa im Allgemeinen?
Ja, ich würde sagen, es ist Demokratie in Progress. Es zeigt sich, dass die Interessen der Wählerinnen und Wähler sich sehr stark nach rechts bewegen. Allerdings, dass es noch ausreichend Widerstand nicht nur von links, sondern auch von der Mitte gibt, im Sinne von nie wieder. Ich denke, dass das Modell der Ausgrenzung, das Österreich ja über viele, viele Jahre betrieben hat, nicht erfolgreich war. Ausgrenzung hat dazu geführt, dass rechte Parteien stärker werden. Mit einbeziehen ist aber auch nicht wirklich ein Erfolgsmodell bisher gewesen. Weil immer wenn Österreich mit einbezogen hat, also die FPÖ mit einbezogen hat, waren die Regierungen nicht sehr stabil. Daher, wir haben derzeit in Österreich, ich kann vor allem die österreichische Situation beurteilen, Österreich hat derzeit eine extrem schwierige Situation, weil die früheren großen Parteien in der Zwischenzeit alle Mittelparteien geworden sind und die FPÖ derzeit die stimmenstärkste Partei ist mit 2,5% Abstand zur nächsten, das ist die ÖVP, und weiteren 6% Abstand zur SPÖ.
Sehen Sie denn die Entwicklung gerade eher als Trend oder hat sich das schon gerade verfestigt? Sind wir wirklich so, dass wir ganz Europa gerade wirklich einen langfristigen Rechtsruck durchmachen? Oder ist das gerade eher eine Phase, die wieder vorübergeht?
Das traue ich mich nicht zu beurteilen, ob es vorübergeht. Schön wär's. Allerdings hat sich manche schon verfestigt, vor allem wenn wir uns Meloni in Italien ansehen, die ja in der Zwischenzeit Moderator geworden ist. Und ich weiß nicht, ob das nicht noch gefährlicher ist. Und in Deutschland ist die AfD, wird sie immer stärker. Ich bin sehr gespannt, wie das bei den Wahlen ausgehen wird im Februar. Und in Österreich sind die Prognosen derzeit, falls es zu keiner Regierungsvereinbarung kommt, so, dass die FPÖ weiter zulegen wird, also über die 30%-Marke steigen wird. In den Umfragen liegt sie derzeit bei 37, 38%. Allerdings, das sind Umfragen und Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ich schätze doch, dass sie die 30%-Hürde überspringen würde, wenn es jetzt nicht zu einer Regierungsvereinbarung kommt.
Frau Rauch-Kallert, könnten Sie kurz schildern, gerade bezogen auf die österreichische Situation, wie sich das entwickelt hat? Wo sehen Sie die Ursachen, die Motive von so vielen Wählern jetzt FPÖ wählen, gewählt zu
Also,
haben, wählen zu wollen?
die Ursache sehe ich in einem hohen Maße in der Nach-Corona-Situation, die zu hohen Teuerungswellen geführt hat, verbunden mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Hier hat es einen massiven Preisanstieg in allen notwendigen Lebensbereichen gegeben, also vor allem Miete, Energie, sind enorm gestiegen und man hat die Migrationsfrage sozusagen als dafür schuldig gefunden. Wobei die Migrationsfrage in der Zwischenzeit aufgrund der Zahl der ausländischen, also der Flüchtlinge, der Asylwerber und damit verbundenen Auswirkungen auf Schule, auf Gesellschaft, auf Sozialhilfekosten zum Anlass genommen, die als die Schuldigen zu identifizieren und damit wiederum die Fremdenfeindlichkeit zu schüren.
Wie kann man die Menschen denn wieder stärker für die demokratischen Prozesse begeistern? Gibt es da Ansatzpunkte, was auch die Politik machen kann, um die Leute einfach wieder mehr einzubinden und zu sagen, wir sind gerade auf dem falschen Weg, wir brauchen viel mehr demokratisches Miteinander und dass manche Fehlentscheidungen auch dazugehören, die man aber auch vielleicht nicht radikal wieder aufheben kann, aber auf einem anderen Weg.
Also ich glaube, dass politische Bildung und demokratische Bildung ganz, ganz wesentlich ist. Wir haben seit der Renovierung des österreichischen Parlaments, die vor 2 Jahren abgeschlossen war, einen hohen Zulauf zu den Ausstellungen des Parlaments, zu Diskussionen. Wir haben auch wieder ein weitaus höheres politisches Interesse innerhalb der Bevölkerung. Also die Situation in den letzten 10 Monaten, wir hatten 12 Monaten, wir hatten im vergangenen Jahr sehr viele Wahlen, Gemeinderatswahlen, Landeswahlen und eine Bundeswahl. Da ist das Interesse in der Tat gestiegen. Wir haben umgekehrt auch eine steigende Desinformation über soziale Medien, ein sehr geschicktes eigenes Medienverhalten der rechten Partei. Die FPÖ hat in den letzten Jahren, ein, 2 Jahren, ein Netz an Social-Media-Kanälen aufgebaut, über das sie ihre Wählergruppe informiert und kritische Stimmen sofort ausschaltet. Das heißt, kritische Stimmen werden gesperrt, haben dann keinen Zugang mehr zu den Medien. Das ist gelungen, hat Zulauf und andere Medien konnten hier, andere Parteien konnten nicht mithalten, weil ihr eigenes Medien, also ihre eigenen Social-Media-Kanäle bei weitem nicht so erfolgreich waren und die offiziellen Medienkanäle teilweise von den jungen Wählerinnen und Wählern überhaupt nicht mehr genutzt werden. Daher glaube ich, dass Medienerziehung, dass Medienbildung, politische Bildung ganz essentiell für die Zukunft sein werden. Und da müssen wir an der Schule ansetzen. Es gibt natürlich auch in den Schulen ein großes Problem mit Sprachkenntnissen. Wir haben Teile in Österreich, vor allem in den städtischen Ballungsräumen, wo bis zu 40, 60% Schüler mit nicht deutscher Muttersprache unterrichtet werden, wo wir Eltern haben, die überhaupt nicht kooperativ sind, wo wir dagegen ankämpfen müssen, dass zum Beispiel Väter der Lehrerin gar nicht die Hand geben und ähnliche. Und all das führt dazu, dass eine hohe Unzufriedenheit mit der Migration ist, dass die Leute das Gefühl der Überfremdung haben in manchen Bereichen und merkwürdigerweise in den Bereichen, wo überhaupt keine oder ganz wenige Menschen mit nicht deutscher Muttersprache sind, die Tendenz zur Fremdenfeindlichkeit genauso hoch ist.
Wie in Deutschland.
So ein kleines bisschen kommt mir das gerade vor, als sei das genau der Spiegel zu Deutschland. Also das, was Sie gesagt
Ja, wir sind
haben, ist,
einander ja nicht ganz unähnlich.
ja, sind ja genau die Themen, die man jetzt ja auch gerade insbesondere im Wahlkampf mitbekommt.
Was ist Ihre Prognose, Frau Rachkalert? Was denken Sie bezüglich der Regierungsbildung?
Das ist im Moment ganz, ganz schwer zu sagen. Die Verhandlungen sollten diese und nächste Woche, würde ich annehmen, in eine entscheidende Phase kommen. Das heißt, es müsste sich klar abzeichnen, ob es möglich ist oder nicht. Sie laufen jetzt seit ungefähr 4 Wochen mit den Freiheitlichen, nachdem sie 3 Monate das heißt, im ersten Monat ist relativ wenig passiert, aber Oktober, November, Dezember wurde intensiv verhandelt für eine Dreierkoalition, die dann Anfang Jänner geplatzt ist. Im Jänner wurde dann begonnen, hat die FPÖ den Regierungsbildungsauftrag erhalten vom Bundespräsidenten, hat dann auf eine, würde ich sagen, sehr hochmütige Art und Weise begonnen zu verhandeln. Ob derzeit schon in Augenhöhe verhandelt wird, bin ich mir nicht ganz sicher. Die ÖVP wird mit Sicherheit nicht ihre Grundsätze aufgeben. Das ist Europa, das ist der Rechtsstaat, das ist die Demokratie. Und wenn die Medienfreiheit, wenn das nicht gesichert ist, wird die ÖVP nicht in eine Koalition mit der FPÖ gehen. Das würde dann Neuwahlen bedeuten. Ich bezweifle sehr, dass eine neuerliche Verhandlungsphase für eine Dreierkoalition nicht wesentlich erfolgreicher wäre als eine bisherige.
Und dann bestünde aber, liege ich da richtig, die Gefahr, dass die FPÖ bei Neuwahlen weiter zulegen würde?
Absolut, ja. Zulegen würde sie in jedem Fall. Ich würde mich sehr wundern, wenn sie dann weniger Stimmen hätte als vor dieser Wahl. Also vor der letzten Wahl.
Das hieße dann, dass Herr Kickl Kanzler werden würde?
Wenn
Nicht.
eine Regierung zustande bringt. Auch das ist es ja jetzt. Im Moment die Verhandlungssituation so, dass Kickl hat den Regierungsauftrag, den Regierungsbildungsauftrag und kann den aber nur ausüben, und Kanzler werden, wenn es ihm gelingt, eine Partei sozusagen zu gewinnen, die mit ihm eine Regierung bildet. Da kommt im Moment nur die ÖVP in Frage, weil die SPÖ absolut sozusagen klargestellt hat, dass sie keinesfalls in Regierungsverhandlungen mit Kickl gehen wird und mit der FPÖ gehen wird. Die anderen beiden Parteien sind zu klein, kommen auch nicht in Frage. Das heißt, wenn diese Regierungsbildung nicht gelingt, dann wird es Neuwahlen geben, was für die ÖVP sicher auch kein Erfolg sein wird. Würde dann annehmen, dass die ÖVP verliert, liegt derzeit mit ungefähr 6% weniger in den Umfragen als bei der letzten Wahl, also rund um 20%. Das heißt, die Situation ist extrem schwierig.
Denken die Wählerinnen und Wähler nicht bis in die letzte Konsequenz, woher kommt das? Wie schätzen Sie das ein? Weil ich meine, da steckt ja viel mehr dahinter. Es betrifft ja eine radikale Regierung, die auch antidemokratische Tendenzen hat, sei es jetzt in Österreich, sei es in Deutschland, sei es in Italien oder vielleicht auch mal in Frankreich. Betrifft ja nicht nur die Gruppen, die im Wahlkampf angesprochen werden. Wenn man sich die Parteiprogramme anguckt, sieht man ja, dass da viel mehr dahinter steckt. Sind die Leute sehr fahrlässig mit ihrer Stimme? Gehen sie einfach damit um und sagen, naja, das klingt jetzt gut, ich lasse mich von irgendwelchen Wahlslogans berauschen oder überzeugen, woran liegt das, dass sowas passieren kann, auch 2025?
Ja, es ist jetzt würde ich einmal sagen, die bisherigen Regierungen, die es zwischen ÖVP und FPÖ gegeben hat, waren teilweise ja nicht unerfolgreich, weil da hat sich's ja nicht wirklich sozusagen während, es war extrem schwierig, ich war bei der ersten schwarz-blauen Koalition, war ich Generalsekretärin meiner Partei, bei der zweiten war ich Teil der Bundesregierung, also Bundesministerin. Die Zusammenarbeit mit den Persönlichkeiten war nicht immer einfach, aber teilweise auch sehr viel leichter als mit den Kollegen von der SPÖ. Es war dann sozusagen in der ersten Koalition hat sich FPÖ unter Haider damals noch selbst gesprengt, da hatten sie eigene Probleme. Die zweite hat durchgeführt, also da war eine ganz normale Regierung, also eine Regierung 2002 bis 2006 oder 2003 bis 2007. Es war dann jeweils zur Jahreswende, war dann der Wechsel, wurde einfach dann nicht mehr, da hat die SPÖ dann hat die Nase vorn gehabt, zwar ganz knapp, aber nichtsdestotrotz wurde dann eine SPÖ-ÖVP-Regierung gebildet. Bei der dritten war die Ibiza-Affäre der Auslöser. Die hat aber war auch in einer schwierigen Situation, würde ich jetzt einmal sagen. Und was man noch sagen muss, in einigen Bundesländern, also in der Zwischenzeit 5 von 9, ist die FPÖ in den Landesregierungen. Wobei man sagen muss, in Wien ist es aufgrund der Verfassung, weil alle Parteien ab einer gewissen Größe in der Regierung sitzen, das ist Wien. Aber in Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg und in der Steiermark haben sie in der Zwischenzeit den Landeshauptmann. Also das ist der Ministerpräsident. Daher sagt man, naja, wenn es da funktioniert auf der Ebene, warum soll es nicht auch funktionieren auf Bundesebene? Das ist die Tendenz. Ich glaube, dass es Teile in der FPÖ gibt, die extrem gefährlich sind. Dazu würde ich auch den Parteichef im Moment zählen. Nämlich den nationalen Parteichef. Allerdings gibt es auch Teile in der FPÖ, die durchaus aus dem Wählerlager der ÖVP kommen. Also insbesondere im Wirtschaftsbereich gibt es Wählergruppen, die in der FPÖ eher ihre Heimat finden derzeit als in der ÖVP.
Okay. Sind das Wählergruppen, die man zurückholen kann, oder sind das halt die sogenannten Protestwähler, die einfach sagen, wenn ich jetzt der FPÖ die Stimme gebe oder in Deutschland der AfD, ist sie da besser angesetzt, oder sind das die man wieder ins demokratische Lager zurückholen kann?
Also ich glaube, dass die absolut keine Antidemokraten sind. Die
Mhm.
kann man sicher wieder zurückholen. Die sagen nur einfach, wir brauchen eine striktere Migrationspolitik. Wir brauchen eine striktere Wirtschaftspolitik. Und die sind sicher wieder zurückholbar. Wir haben das ja gesehen bei Sebastian Kurz, der 2019 dann über 37% gemacht hat.
Vielleicht noch ganz kurz eine Frage anschließend. Wie sehen Sie das Projekt Europa? Ist das der europäische Gedanke damit ein Stück weit gescheitert, wenn ich jetzt auch wieder höre, dass ja auch in Deutschland die CDU stärkere Grenzkontrollen verlangt, die SPD das ja sogar durchgesetzt hat eine Zeit lang? Und wenn ich das in ganz Europa sehe, geht ja der Trend so ein bisschen dahin. Hat sich der europäische Gedanke oder läuft der gerade aus?
Also ich hoffe nicht, dass der europäische Gedanke ausläuft. Wir werden sehen, inwieweit die Entwicklungen der letzten Tage mit Donald Trump Europa einen oder teilen wird.
Mhm.
Das wird sehr spannend werden in den nächsten Wochen und Monaten, ob es Trump gelingt, die Europäische Union auseinander zu dividieren oder ob diese Bedrohung Trump, diese wirtschaftliche Bedrohung Trump und militärische Bedrohung unter Anführungszeichen, wobei ich Trump in einem Punkt recht gebe. Europa hat es völlig verabsäumt, sich selbst verteidigen zu können. Also das war sehr nachlässig, immer in dem Glauben, wir wären schon so sicher. Ich verstehe das natürlich, ich wünsche mir auch keinen Krieg, Gott bewahre, aber in dem Moment, wo wir nicht selbst verteidigungsfähig sind und abhängig sind von amerikanischer Unterstützung, geben wir ja alle unsere Möglichkeiten auf. Und wenn es Europa gelingt, jetzt einig gegen die, was immer sich Trump ausdenkt, an Zöllen, Strafzöllen, sonstigem, entgegenzuwirken, dann könnte Europa wieder erstarken, leider mit erhöhten Ausgaben, notwendigen Ausgaben für die eigene Verteidigung. Wenn Europa sich auseinander dividieren lässt, dann würde ich sagen, gehen wir in eine sehr gefährliche Phase.
Sie haben jetzt zum zweiten Mal das Wort gefährlich verwendet. Worin sehen Sie weitere Gefahren, wenn sich tatsächlich dieses Szenario Neuwahlen und Herr Kickl als Kanzler ergeben werden? Wir hatten vorhin das Thema Migration. Was heißt das zum Beispiel auch für Frauenrechte?
Durchaus auch für Frauenrechte. Auch Frauenrechte sind gefährdet. Die sind aber in jedem Fall gefährdet. Ich habe schon damals 2005, 2006 als Frauenministerin gewarnt davor. Da hat man schon einen Backlash gespürt, einen leichten, weil so rund um die Jahrtausendwende, da hat man ja vom Jahrhundert und Jahrtausend der Frau gesprochen und was Frauen jetzt kommt die totale Gleichberechtigung. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis Männer drauf gekommen sind, dass jeder Platz für eine Frau, einer weniger für einen Mann ist. Und als sie das dann endlich realisiert haben, haben die Klügeren begonnen, subtil dagegen zu arbeiten und die weniger Klugen haben es offen und patzig gemacht. Und Da habe ich immer schon den Frauen gesagt, bitte glaubt nicht, dass das, was wir in der Zwischenzeit erreicht haben, was ja ohnehin noch nicht Gleichstellung ist, wir sind ja noch weit davon entfernt, von gleichem Lohn für gleiche Arbeit, gleiche Chancen, gleiche Aufteilung der Familienarbeit und viele mehr, dass das nicht in Stein gemeißelt ist und dass wir an der Erhaltung dieser Rechte, an der Erhaltung dieser Möglichkeiten permanent weiter arbeiten müssen und sie sichern müssen und sie weiter ausbauen müssen. Also da ist durchaus eine Tendenz und eine Gefahr. Daher würde ich einmal sagen, ich sehe eine gefährliche Situation für die Mitte in der Politik, weil immer mehr an den rechten und an den linken Rand abdriften, an den linken weniger. Also viel mehr an den rechten Rand abdriften. Und da ist Wachsamkeit ganz, ganz stark angesagt.
Mit Blick auf die Uhr, Frau Rock-Kallert, ein abschließendes Statement zur Demokratie.
Ein abschließendes Statement.
Warum ist es wichtig, die Demokratie zu erhalten? Warum ist es wichtig, nicht radikal zu wählen? Warum ist es vielleicht wichtig, sich zu engagieren?
Das klingt jetzt sehr platt, aber Demokratie ist immerhin die beste der schlechten Regierungsformen. Man muss permanent daran arbeiten. Und Demokratie zielt auf Interessensausgleich. Und Interessensausgleich bedeutet immer Kompromiss. Und die Alternative ist Streit, Kampf. Die Alternative ist Diktatur. Auch das wollen wir nicht. Das heißt, um Demokratie muss wie in einer Ehe jeden Tag gerungen werden.
Vielen
Ein
Dank. Ich finde
durchaus legitimer Vergleich.
auf jeden Fall, finde ich auch ein sehr, sehr, sehr gutes Schlusswort dazu, was wir unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben können. Ganz lieben Dank, Frau Rock-Kallert, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Und Sie haben, glaube ich, sehr wichtigen Input gegeben, der viele Leute interessieren wird, was Sie auch gerade zur aktuellen Situation zu sagen haben. Ganz lieben Dank.
Danke
Danke
sehr, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.